Moin, moin, liebe Hörer, da sind wir wieder mit einer weiteren Folge 2 aus 11 der Tiefgaragentalk. Wir wünschen euch viel Spaß. So, Jens, nach einer Woche Pause aufgrund von intensiver Future Classics Aufnahmen sind wir jetzt wieder da mit ganz vielen neuen Autos in der Garage 11 und zwar ganz vielen Autos, über die man sonst selten spricht. Und fangen wir mal mit dem seltensten an, der ist schon vorletzte Woche hier in die Garage 11 gezogen. Ein Auto, was ich auch in Natura noch nie gesehen habe, immer total cool fand auf Bildern oder Videos. Ich kann mich halt an die Szene erinnern, wo Phil Collins dieses Auto fährt und zwar in Miami Vice.
Ja, und Rocky, in Rocky 4 ist den gefahren.
Ach was, echt?
Ja, in Schwarz. Haben nur einmal alle gedacht, ach der Rocky, der fährt doch jetzt einen De Tomaso, aber nee, das war der Jalper.
Ach was, okay, ja. Das wusste ich nicht. Ja, ja. Ah, okay, Rockys, ja, Rocky. Filmauto. Rocky, ja, auch lange krankes, nicht mehr gesehen übrigens.
Krankes Ding, der Jalper. Wenn man so einen Jalper, also wenn ihn jetzt jemand hier kaufen möchte, dann sollte der leidensfähig sein und wissen, auf was er sich einlässt mit dem Auto. Mhm. Der sieht aus wie ein Supersportwagen, der hört sich an wie ein Supersportwagen, aber der fährt nicht so.
Oh.
Hat extrem viel Platz, wenn man sich reinsetzt, ist unglaublich komfortabel. Mhm. Glaubt man gar nicht, also es ist gefühlt doppelt so viel Platz drin wie in so einem Renault Alpine. Also
welches Baujahr ist das?
84.
Okay.
Ab
wann gab es den? Weißt du das ungefähr?
Den Jalper, ich meine ab 83, bin ich nicht sicher, ich meine 83. Ich meine 83 bis 87.
Ja, weil ich frage mich immer, in welche Welt und in welche Konkurrenzsituation wurde der reingeboren?
Nö, den gab es ja schon, das ist das Problem.
Ja.
So, also Ferrari hat sich weiterentwickelt, die haben den 328er gehabt und dann hat Lamborghini gesagt, okay, wir haben den Uraco, da machen wir ein Silhouette draus, wir müssen eine Stufe weiter, so jetzt hier erstmal Motor. Der Uraco hatte maximal, ist ein V8 mit 2,5 Litern Hubraum gewesen. Das ist immer noch der Uraco-Motor, hat aber jetzt 3,5 Liter Hubraum. Die Hubraumerhöhung hat man wie gemacht? Man hat ein Zwischenstück reingesetzt. Der Wagen hat zwei Zinderkopfdichtungen.
Ach du Scheiße, das heißt also, man hat den Block so gelassen und hat einfach gesagt, genau. Yo, das machen wir ganz anders.
Genau. Ja. Und dieses Stück ist aus Leichtmetall im Gegensatz zum Motor.
Der ist aus Stahl?
Also Graugut. Ist ja schon allein thermisch klar, dass du ab und zu halt die Kopfdichtung machen darfst. So. Und so sind die auf die 300 Liter Hubraum gekommen.
Okay.
Durch ein Zwischen, das ist ja vollkommen dämlich.
Ja. Also.
Und dann hat der Wagen ein Ölkühlsystem und eine Klimaanlage. Dieses ganze Kühl- und Ölkühlsystem sitzt aber vorne. Das heißt, du hast relativ langen Weg und Rohre unter dem Auto, die das kühle Öl und Wasser durch den ganzen Wagen
transportieren müssen.
Es ist alles so. Es soll angeblich 248 laufen. Der jetzige Besitzer meint, er könnte sich das gar nicht vorstellen, aber er wäre ja auch wahrscheinlich nie schnell wie 220 gefahren.
Ah, gesucht wird ein mutiger Mensch.
Gesucht wird ein mutiger Mensch. Der sind so Detaillösungen, wenn du das Dach rausnehmen willst. Ne? Das ist so kompliziert, das musst du mit zwei, drei Mann machen, damit du da keine Macken machst.
Ja, ja, gut.
Du denkst, das kleine Tagata.
Dann lässt du ihn gleich so in der Garage offen.
Kannst direkt zulassen.
Ja.
Oder offen.
Ja, oder offen. Ja.
Wagen hat eine geile Historie, ist ein unrestauriertes Auto. Der jetzige Besitzer ist jetzt der zweite Besitzer. Der erste hat den seit 2013, also 13 Jahre jetzt. Und bis dahin hat der Erstbesitzer den gehabt. Das ist ein Lamborghini-Händler, ein Importeur in der Schweiz gewesen. Er hat den in seiner privaten Sammlung gehabt, nachdem der Wagen erst auf den Handel zugelassen war, also Vorführwagen war. Genau. Und leider hat den Wagen. Wie soll man das ausdrücken, ohne Namen zu nennen? Bei einem Fototermin wurde der Motor beschädigt.
Okay, das ist ja nicht so schön. Ja.
Da haben Journalisten irgendwie das falsch verstanden, das Fahrzeug, muss man so ausdrücken. Da gab es einen langen Rechtsstreit.
Ah, scheiße.
Und schlussendlich mussten die Journalisten aber den größten Teil bezahlen. Mhm. Der Motor ist komplett revidiert. Das ist jetzt aktuell, der Wagen ist ja jetzt erst fertig geworden, wieder im Februar. Boah, also
ich stelle mir das halt auch so vor. Da ist eine
Rechnung von 40.000 Euro gerade dabei, frisch.
Ja, den kannst du auch nicht überall hinbringen. Hm? Den kannst du auch nicht überall hinbringen.
Nee, kannst du nicht. Mhm. Ja, sehr geil ist der Sound, wenn du ihn anmachst. Hat einen 18er Vergasermotor mit dran mit den Hubraum. Mhm. Der startet auch relativ schnell. Also der jetzige Besitzer ist ja...
Klingt eher nach den 70ern, ne?
Ja, der klingt auch, als hätte er 1000 PS. Und der Wagen ist schon durabel, wenn du dich mit ihm beschäftigst und ihn vernünftig benutzt. Zum Beispiel vorletztes Jahr eine große Norwegen-Tour mit dem Auto gemacht. Mhm. Ist auch wieder angekommen in Hamburg, weißt du, so ohne Probleme. Also trotzdem ist es ein Auto, das ist mit Vorsicht zu genießen. So.
Ja, gut, das ist ja bei diesen Autos oft so. Ist ja auch der Grund, weshalb die oftmals sehr lange standen, weil rein technisch in der Zeit, in der sie richtig billig waren, und das gab es ja auch, mittlerweile sind die ja wieder gefragt und sind eben auch wirklich anerkannte Sammlerautos. Aber in der Zeit, in der sie keiner haben wollte, insbesondere in den USA, wo es dann auch mal den einen oder anderen mehr davon gab, standen die auf irgendwelchen Hinterhöfen, es konnte und wollte keiner mehr reparieren, weil für ein Auto, was einen Wert hat von, keine Ahnung, 20.000, 30.000 Dollar, macht keiner für 50.000 Euro eine Motorrevision. Also ja, ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich glaube, so weit weg ist das am Ende nicht. Nee, so weit ist es. Und du findest auch in den USA sicherlich nicht an jeder Ecke jemanden, der sagt, ja klar, Lambo-Motor, kein Problem.
Nee, natürlich, klar. So. Und dann bei der geringen Stückzahl von dem Fahrzeug, ein paar hundert Stück.
Ich finde nur, er ist so dermaßen Hardcore 80er Popkultur, das total. Auto.
Ja. Auch innen drin die Instrumente mit diesen eckigen Einfassungen, das ist so geil gemacht. Ja. Ich finde ihn richtig hübsch. Und auch sehr cool ist der Entwurf von diesen eckigeren Radhäusern, die ja unheimlich tief gezogen sind. Vorne sind die ja so tief, dass du denkst, kann ja gar nicht lenken, da schleift doch der Reifen. Nee, tut's nicht. Es passt. Es geht.
Ja, und auch die Felge hat eine geile Optik, weil die ja auch so ein bisschen geschüsselt sind.
Hatte eine geschrieben auf Facebook, sehr aus wie eine Golf GTI Pirelli-Felge, nur ohne P.
Ja.
Gut, das ist die gleiche Zeit.
Ja, klar. Klar.
Die ist von OZ. Es gibt auch welche, was die angeboten werden, mit einer Felge, die so vom Kunter mit diesen 5 Löchern, das gab es auch. Ich finde das aber schöner, das passt besser zum
Design. Das passt, genau, passt zu dem Gesamtdesign. Ich finde auch, das Design bei dem Auto ist aus jeder Perspektive eben besonders und folgt halt keinem
anderen Auto. Nee, der ist auch spektakulär. Auto, ne? Das heißt, das ist so ein richtig spektakuläres Auto. Da fährst du mit 50 über die Straße mit und alle denken, Alter, was ist das denn für ein Supersportwagen? Ja. Für ein UFO, der hat ja den Sound auch.
Ja.
Das heißt, das ist ganz, ganz großer Auftritt. Das muss man auch wissen, wenn man so ein Auto fährt. Da muss man charakterstark sein.
Ja.
Darf sich nicht beirren lassen. Ne?
Ja, und das Verrückte ist trotzdem, was ich so seltsam finde auch, dass man sich damals darauf eingelassen hat, diese Autos, also so blöd das klingt, dass es die überhaupt in Rot gab. Weißt du? Ja. Weil irgendwie ist Rot bei dem Auto in der Fahrzeugkategorie und Form irgendwie so dermaßen Ferrari belegt, dass ein Nichtwissender würde ja sagen, das ist ein alter Ferrari, so ein Nichtwissender.
Ja, erst recht, wenn du den von hinten siehst und die eckigen, die runden Lampen in der eckigen Einfassung.
So ist es.
Und den Schriftzug, das Jalper kann eh keine Sau lesen, der Grafiker war irgendwie auf Drogen, wie er das entworfen hat, keine Ahnung, oder ist mir ein Rätsel, oder hat eine Brille aufgehabt und ein Auge war geschwollen, ich weiß
nicht. Wahrscheinlich.
Und kann eh keiner erkennen, also der geht als Ferrari durch, ganz klar, durch die Silhouette halt, ne?
Ja. Ja, witzig, dass du Silhouette sagst, weil er hieß ja vorher auch Silhouette. Und das passt irgendwie, weil dieses Auto musst du wirklich, da gehst du dreimal rum und entdeckst immer wieder was Neues. Und ich finde, der sieht echt von vorne so richtig scharf aus. Ja, also der ist schon cool gezeichnet. Ja. Und dann eben Klappscheinwerfer, so das war ja auch die Zeit. Also es ist so ein richtiges 80er-Jahre-Wunder. Ja, und ich weiß nicht, ob es hier, würde mich ja mal interessieren, irgendeiner unserer Hörer wird es wissen, sind ja viele aus Hamburg dabei, ob irgendwie irgendeiner auf dem Kiez auch mal so ein Auto hatte. So in den 80ern, so von den ganzen Verrückten, die es damals gegeben hat.
Keine Ahnung.
Ja.
Also wenn hier einer großer Rocky-Fan ist, hat er hier die Möglichkeit, das nachzuempfinden, wie sich Rocky gefühlt hat.
Als er im Auto gesessen hat.
Nicht wie er eins auf die Fresse gekriegt.
Ja, daran musste ich gerade denken. Klar. Ja, ich habe aber Rocky auch, das war nie so hundertprozentig mein Film irgendwie. Ich habe tatsächlich dann war ich eher so ein Fan der Rambo-Teile, so dieses, ich will doch eigentlich gar keinen Ärger, weißt du? Was für ein Wahnsinn, ne? Was das auch damals für ein, ja, also Rambo war ja nachher ein Begriff quasi für jemanden, der sich unangemessen verhält und etwas gewalttätig durch die Gegend rennt.
Ja.
Ja, verrückt. Ich finde sowieso diese ganze Kultur von Filmen der 80er, die du ja leider heute fast gar nicht mehr siehst. Also sie werden ja nicht mehr gezeigt. Also ganz selten mal läuft irgendwie so ein Film.
Die sind ja so alt, das ist ja, also wenn wir uns damals einen Schwarz-Weiß-Film angeguckt haben, das gleiche Feeling für heute für die Jugendlichen.
Ist es leider, ja.
Klar, wenn die sind Rambo 40 Jahre alt, so ein Film, was soll denn sein?
Ja, ist es leider. Ja. Ist leider
keine
auch so.
Keine Effekte, keine Computer.
Genau. Genau. Alles so,
da
wie man es halt damals machen konnte.
Die echte Faust.
Ja, genau. Damals wurde noch mit echtem Blut gearbeitet. Ja. Naja, Wahnsinn. Ja, auf jeden Fall schön. Und bin ich auch gespannt, wer sich das zumutet, dieses Auto. Also Bock hätte ich auch drauf, aber es macht schon Sinn. Was kostet so ein Auto?
159.000.
Hm, da macht es schon Sinn, ein paar Euro mehr zu haben für den Fall der Fälle.
Und der war ja gerade der Fall der Fälle.
Ja, hoffentlich kommt er nicht wieder, ja.
Ja, die haben sich garantiert verschaltet, da waren alle Ventile krumm. Weißt du? Oder hast du auch, wenn du übrigens, der hat ersten Gang unten und Rückwärtsgang drüber, ist aber keine Sperre dazwischen.
Ja, da.
Weißt
Ja, genau.
Erster,
ja.
Zweiter.
Ja, genau. Ja schon. Ist das nicht von Otto so ein Sketch? Und dann schalte ich in den Rallye-Gang. Ja, naja, also apropos Rallye-Gang, sehr schön ist auch der Audi TT, den du bekommen hast.
TT in Abendsilber.
Gleich in Nachfolge zu dem Schwarzen, der auch abgeholt wurde von seinem glücklichen Besitzer.
Genau.
Auch ein cooles Auto, coole Farbe. Wie heißt die Farbe?
Die?
Ja?
Abendsilber.
Ah, okay. Es wäre ja bei Mercedes Perlmuttgrau.
Das ist richtig.
Ne?
So ähnlich.
Genau. Ja, so ähnlich.
Genau, und ist ein Quattro, 1,8 225 PS Turbo und schon eher Vollfettstufe gegenüber dem anderen. Natürlich Allradantrieb, Leder, Bose Sound, Klimaautomatik, alles drin. Ist 110 gelaufen, deutsches Auto, ist brutalst gepflegt. Also der jetzige Besitzer hat den, ich habe den ja schon mal verkauft, vor 2 Jahren hat er den gekauft von mir.
Ich meine, das ging auch ziemlich schnell mit dem Auto.
Ja, den hatte ich gar nicht inseriert. Der stand.
Siehste? Hier. Ja, ich weiß
er
das auch.
Er war zufällig den nehme ich mit, so. Und der ist ihn aber auch kaum gefahren. Also, er hat ihn mit 108.000 paar kaputten gekauft. Er hat ihn nach Hause und zurückgefahren, einmal im Block, wie das halt so ist, wenn man viele Autos hat. Das Auto ist in einem wahnsinnig guten Pflegezustand, komplett dokumentiert, ganze Geschichte, Story, alles dabei.
Ja, flinkes Auto. Das macht durchaus Spaß. Das ist
ein sehr flinkes Auto. Und ist natürlich schon einer mit Heckspoiler und mit ESP.
Ja, gut, ist klar, ist ein späterer. Okay. Was mir eben aufgefallen ist, immer ganz interessant, ich habe mich so ein bisschen reingesetzt und alles andere ist ja im Grunde tatsächlich so wie bei dem anderen TT. Also es ist ja wirklich ganz nah beieinander, das ist immer noch dieses cleane Cockpit. Und was ich damals nicht mehr so in Erinnerung hatte, wer es wie gelöst hatte, der hat ja im Handschuhfach hat er ja ein Schloss, damit du den Beifahrer-Airbag ausschalten kannst. Mhm. Diesen Weg mit diesem per Schlüssel den Airbag ausschalten, kann ich mich noch gut dran erinnern, der wurde bei uns bei Mercedes sehr stark diskutiert, weil das viele sich gewünscht hätten für einen Kindersitz. Und bei Mercedes war das ja anders gelöst. Erinnerst du dich damals dran? Bei Mercedes wollte diesen Weg deshalb nicht gehen, weil wenn du für dein Kind den Airbag deaktivierst und dann nimmst du den Kindersitz raus, deine Frau setzt sich auf den Beifahrersitz und du fährst los. Du vergisst ja, den Airbag wieder einzuschalten. Da denkst du ja oft nicht dran. Und möchtest du das riskieren? Nein. Und Mercedes hat halt gesagt, das riskieren wir nicht. Wir machen ein anderes System. Bei uns gibt es eine automatische Kindersitzerkennung. Das gab es auch bei Mercedes immer, dieses kleine Lämpchen. Und da war in dem Kindersitz, den du von Mercedes aber dann kaufen musstest, und das war nicht die Absicht dahinter, sondern die Absicht war, dass es ein System ist, was nicht fehl zu bedienen ist. Das heißt, wenn du den Kindersitz auf den Beifahrersitz setzt, ist der Airbag deaktiviert, weil er kennt den Transponder des Kindersitzes. Naja, ist aber natürlich blöd, weil du musstest bei Mercedes einen Kindersitz kaufen, der wahrscheinlich das Doppelte von dem gekostet hat, was ein anderer gekostet hat. Am Ende gab es oft, ein paar Jahre später, so aus alten Kindersitzen wurden die Transponder rausgetrennt und die du dann an einen normalen reinkleben konntest, weißt du? So.
Ja.
Aber Ganz coole Geschichte, weil das echt zu diskutieren war damals, dass du dir das am Ende ja nicht verzeihst, wenn du den Airbag aus Versehen, und das passiert ja, nicht wieder einschaltest und dann passiert was. Das ist natürlich irgendwie blöd. Ja, das hat mich eben dran erinnert, dieses fette Schloss im Handschuhfach für das Thema Airbag-Abschaltung. Auf jeden Fall ein cooles Auto, mit dem man sehr viel Spaß haben kann und in der Farbkombination. Mir gefällt die Farbe, die ist auch nicht so häufig, finde ich. Passt.
Nee, ist nicht so häufig, glaube ich auch nicht.
Ja, ja, passt.
Noch seltener ist die Farbe Kaskadenblau.
Von deiner A-Klasse, die jetzt angekommen ist.
Genau. Mhm. Das war ja auch letzte Woche ein Roadtrip. Und hat viel Spaß gemacht.
Wie war das Museum?
Genau, also ich habe ja in Wernau am Neckar abgeholt bei Hagen, bei Hakan Gensch Automobile. Mhm. Was eine krasse Werkstatt, ey. Der macht ja nur A- und B-Klassen und hat schon noch so ein Bulli drin.
Was da und davon kann man leben.
Nee, aber was da, der hat hinten einen Hof, den siehst du ja so nicht, der voll ist mit A-Klassen, voll.
Ja, klar.
Teileträger.
Ja, klar.
Und er hatte gerade ganz frisch, den will er fertig machen, stand ein sehr geiler A190 in Silber und innen drin mit komplett roter Ausstattung, mit Leder, mit allem drum dran.
Ach, mit Leder?
Ja, ja.
Ja, ja.
Richtig geil.
Ja. Auch richtig geil.
Cool. Also ganz cool. Und dann Hardy Mutschler hat mich vom Flughafen abgeholt in Stuttgart. Mhm. Auch mit einer A-Klasse, die er für seine so eine zweite oder dritte Generation, zweite Generation.
Ah, okay.
Eine hellgoldene, die hatte er für seinen Sohn gekauft, fährt der Sohn Und da wäre eine A-Klasse-Story, man hatte mich damit abgeholt. Die hat er dann bei Hakan Gensch stehen gelassen, weil wir sind ja dann mit meiner weitergefahren. Mhm. Dann sind wir zum Museum gefahren und das Museum hat die NAFA ja rausgeholt, die Studie
genau.
Für einen Fototermin.
Das Feschbar-Wägele, so wie genau. Es liebevoll genannt wurde.
Und
Achtung, ne? Das war eine ganz, also ich will gar nicht sagen skandalös, aber als Mercedes das Auto vorgestellt hat, und das muss man ja auf dem Zettel haben, wenn man den sieht, das war Anfang der 80er. Ne?
81.
Also, genau, also wir reden von 1981. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, 1981 gab es nicht mal einen 190er und Mercedes fährt da so ein ganz komisches, mini-mini-kleines Nahverkehrsstudie vor als Prototypen. Und da könnt ihr euch ja ungefähr vorstellen, wie die Mercedes-Menschen, also nicht nur die Menschen, die da arbeiten und die Fans, darauf reagiert haben.
Das Ding hatte eine Allradlenkung mit 5,30 Meter Wendekreis.
Ja, Wahnsinn.
Hat einen Abstandstempomaten.
Krass.
Hat innen drin komplett, hat eine Klimaanlage natürlich, Schiebetüren, innen drin komplett, Lege, Alcantara, tralala. Ich bin den auch gefahren sozusagen. Ich bin wahrscheinlich der Einzige.
Echt?
Der den gefahren ist.
Hast du gefragt oder hast du die?
Nee, der Motor lief nicht, aber dann hat mich der Tobias vom Museum und die zwei anderen, die haben mich dann den Berg hochgeschoben. Ich bin den Berg runtergefahren, damit Hardy fahrende Bilder machen kann. Und die Bremse funktioniert auch, konnte man drauf drehen. Und die haben die aus dem Lager extra mit einem großen Truck, mit so einem doppelstöckigen, geschlossenen Truck angeliefert für uns. Und dann haben wir da eine ganz tolle Sache von Mercedes, also auch die Organisation von Lukas, und war deine Idee, war das, ne?
Mhm.
Also, gute Ursprung, Idee von dir, Frank.
Im Ursprung war das meine Idee, zu sagen, ey, wenn du da unten bist, mach das doch irgendwie mit Mercedes.
Das war richtig eine coole Nummer. Und ja, gut, dann war ich das erste Mal in meinem Leben im Mercedes-Museum. Und der Tobias hat mir das nochmal erklärt da, warum, also der Bau. Mhm. Also man hat lange überlegt und dann hat man gesagt, okay, das Beste des Dorfes steht immer auf einem leichten Hügel, die Kirche. Mhm, also hat man einen leichten Hügel genommen. Mhm. Und diese Idee auch mit dieser hohen Kathedrale, wenn du reinkommst und so, hat man dieses Kirchenprinzip weiterverfolgt. Du hast ja zwei Aufzüge, die hoch und runter fahren.
Richtig.
Ganz kranke Aufzüge, die aussehen, als wäre sie von Mark Newson entworfen, sind aber von ThyssenKrupp. Und dann gehst du ja von oben nach unten runter und hast so eine. Also wir sind dann runtergegangen und ist noch ein vierter Mensch dazugekommen, ein sehr netter ehemaliger Mercedes-Verkäufer, der hatte alles an A-Klassen-Unterlagen, was man sich nur vorstellen kann dabei, Verkaufsunterlagen,
Einen
ganzen Koffer voll.
Ja, krass.
Und auch Werbemittel. Und ganz geil, der Hakan Gensch auch, der hat mir in Genf, auf dem Genfer Salon, wurden die A-Klassen als Holzausschnitt verteilt. Und unten ist ein A drunter gestempelt nur. Das war das Werbegeschenk. Und da hatte er irgendwie so eine Handvoll von, habe ich einen mitbekommen. Von Mercedes gab es so ganz klein in weißes Papier eingewickelt aus Glas am Anfang für Kunden. Habe ich auch noch eine bekommen von dem netten Herrn, der da im Museum dann war. Und vor allen Dingen Ich hatte ja bei eBay einen Schlüsselanhänger ersteigert, den originalen, mit einer grünen A-Klasse drin. Er hatte den in neu eingetütet mit einer blauen A-Klasse, hat er mir geschenkt.
Krass.
Das heißt, ich habe jetzt den Schlüsselanhänger, neu, original, passend, ich habe alles passend. So. Ja, die ist stark. Ja eh erste Hand, lückenlos Scheckheft, hat Neukaufrechnung ist dabei, ist ja alles da bei dem Auto. Und die HGN hat ja eine Rieseninspektion gemacht, mit haben die Hinterachse neu gelagert, neue Tonnenlager, war alles raus. Top Arbeit, wirklich top, ist auch, wie das Auto gefahren ist, Wahnsinn. Gut, also wenn er erstmal im Museum und dann gehe ich da so runter. Und weißt du, diese ganzen Autos interessieren mich immer so, jetzt guckst du ja die Vorkriegsautos an, denkst, ja, stehen ja so viele Vorkriegsautos, natürlich ein SSK und so, klar, toll. Dann gehst du einen weiter, ja, dann standen da irgendwie Busse und LKWs, so. Damit holst du mich nicht ab. Hm? Also kann ich Stunden, das ist so, es sind ja auch nur Mercedes, so. Das Museum ist, die Idee ist sehr cool, weil du gehst ja, einen Zeitstrahl runter.
Genau, genau, das ist die Idee.
Der Zeitstrahl ist ja auch gleichzeitig mehr oder weniger geschichtlich abgebildet.
Genau.
Also bist du ja immer in der Epoche auch drin. Und es beschreibt halt, es ist halt, du gehst durch die Jahrhunderte, durch die Geschichte von Mercedes, nach unten sozusagen.
Ja.
Und es gibt nur zwei Autos, die mich da abgeholt haben. Über eins habe ich mich zu Tode gefreut, dass ich in meinem Leben mal im Original sehe, der ESF 2.
Ich liebe, der ist geil, ne?
Ja, 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 ich finde, es war die Zeit, wo alle Hersteller so Studien-Sicherheitsautos gebaut haben mit dicken Gummistoßstangen. Und Mercedes auch auf Basis von W116. Volvo hat ja auch eine Studie, da ist der 240er draus geworden. Von Fiat gab es eine ganze Reihe. Gab es sogar einen 126 mit so Gumminasen dran und all so ein Kram. Der stand da halt und mein ewiger Held, der C111, war der erste Mercedes, den ich ferngesteuert hatte als kleiner Junge, steht halt auch da. Und das ist schon toll, diese Autos mal original zu sehen. Und das andere, also es ist, man muss dahin, weil das einfach extrem geil gemacht ist. Das ist sicher eins der interessantesten Automuseen von der, vom Aufbau her. Und man merkt halt, die haben halt Geld ohne Ende gehabt. Wenn du da allein der Holzfußboden, der da drin verlegt worden ist, das Stäbchenparkett.
Stäbchenparkett, ja, ja. Ja, das war ja auch so die.
Also schon krank.
Ja, das war ja die
Aber
Zeit.
Man darf es nicht vergessen. Irgendwie sagte Lukas das, glaube ich, war es Lukas, im Gespräch sagt dann, ja, ist ja schon Wahnsinn hier mit dem Boden und so, was alles kostet. Ja, es ist das Aushängeschild dieses Herstellers.
Ja, absolut.
So und da, ist es auch das gedacht. Muss so sein. Es muss, so, das passt auch so.
So ist es auch gedacht. Und wie besonders auch die Architektur ist, das muss man halt auch begreifen. Wenn man, es gibt dort, ich glaube, ein oder zweimal im Jahr gibt es eine Demo des Feuerlöschsystems da drin. Kennst, hast du davon was gehört mal? Das ist mega besonders, weil in dem Gebäude, in diesem Innenraum, ja, wird ein künstlicher Tornado erzeugt.
Ach so, ja, das. Genau, das hat der Dings mir erklärt, der einen Tornado erzeugt, der Rauch nach oben abzieht.
So ist
komplett
es.
Alles.
So ist es. So
und
ist
das
es.
Nicht, also im Innenraum, sondern dieser Tornado wird erzeugt in
der Struktur dieses, die, der Form.
Praktisch,
das,
genau,
genau,
richtig.
Genau. Ja. Und das wird ein oder zweimal im Jahr wird das auch vorgeführt.
Ja. Ja?
Das ist natürlich ein Wahnsinns, also alleine, wenn man das jetzt so erklärt, ist das ja so, dass man sagt, krass, was für ein Aufwand, ja. Aber eins möchte man natürlich nicht, dass da drin irgendwie brennt, weil dann hast du ein historisches Problem. Nee. Und bei mir war das so, ich kann jetzt noch, also ich habe noch das alte Museum gekannt. Das habe ich noch besichtigen dürfen, ich glaube in 2000 oder 2001, also in meinen allerersten Jahren bei Mercedes. Das war angedockt an das Werk und an die, das Kundenzentrum damals. Und da konntest du durchgehen, das war so gefühlt, da stand überall ein Klassiker.
Ja.
Aber sehr, also du hast halt gemerkt, es geht nicht mehr. Also so. Und zu dem damaligen Zeitpunkt, 2000, kannst du dir ja vorstellen, endete ja Klassiker in den 70ern. So, das war's dann, ne? Also da hast du jetzt keinen 126er oder so gesehen, weil das war da einfach noch zu normal. So ein 126er, der bis 91 gebaut wurde, da stellst du ja kein 9 Jahre altes Auto rein. So, die hast du einfach nicht gesehen. Das war eben eher Vorkrieg und dann vielleicht noch ein bisschen 70er und das war's dann. Da stand vielleicht nochmal eine Pagode drin und this is it. So, und als ich dann aber in das neue Museum kam, war ich halt dadurch, dass ich halt mich ja so intensiv natürlich mit allen Modellen auseinandersetze, so ein bisschen enttäuscht damals beim ersten Mal, als ich drin war, weil ich einfach viele Autos vermisst habe, die ich gerne sehen würde. Also wo du sagst, naja, hier muss ja ein Evo 2 stehen oder hier muss ja ein 500e, ein Limited stehen oder hier muss ja ein dies und so.
Nee, nein, eben nicht. Erstens, das ist nicht die Idee.
Nee, genau, erstens das. Zweitens, es ist eben auch eine rollierende Geschichte. Das heißt also, es gibt immer mal was Neues. Sonst hättest du ja keinen Grund, da nochmal hinzugehen.
Ne? Ja, wobei du in den oberen Stockwerken in der Mitte, ich weiß nicht, wie sie Autos da rauskriegen.
Das ja, wird das gehen. Aber ey, da stehen ja auch, ich meine, da stehen ja Busse drin. Ja, und der Bus aufwendig. Ist ja auch besonders. Du kannst in den Bus reingehen. Das ist ja der originale Weltmeisterschaftsbus, 78 oder so, weißt du? Mit dem die Mannschaft dann gefahren weiß wurde. Nicht, genau. Ja, ja. Und das ist schon cool. Also die gesamte Geschichte dahinter ist mega cool. Und was ich auch sehr schön finde, ich weiß nicht, ob du es unten gesehen hast, da stehen dann auch mal so ein paar geile 90er-Jahre Designio-Autos und so. Auch in der Sonderausstellung standen die ja. Die habe ich leider nicht gesehen. Gab es die Sonderausstellung auch? Nee, ne? Ich glaube die. Nee. Aber unten standen so ein paar coole Designio-Autos, wo du sagst, ne? Wo sie immer noch mal so ein besonderes Auto rausgepickt haben, damals aus der Produktion, weißt du, und dann dahin.
Wie gesagt, das Museum an sich ist die Reise wert, weil wenn man da durchgeht, sich diesen Zeitstrahl, diese Geschichte komplett reinzieht, das ist es halt.
Ja.
Jetzt lass mal die Exponate aus. Es sind ja die, ist ja klar, weißt du, jeder, der in so ein Museum geht und der, du hast halt einen anderen Blick auf die Dinge, wenn du dich jeden Tag mit alten Autos beschäftigst.
Ja, das ist so, klar.
30 Jahre lang, keine
klar,
Ahnung,
weißt du, so. Klar.
Deshalb, wenn ich so ein SSK dann da stehen sehe, denke ich mir, ja gut, da steht ein SSK, dann gehe ich weiter. Aber ist natürlich für andere Leute, ist natürlich, oder die sich nicht so, das ist ein mega Highlight.
Klar.
Weil so.
Klar.
Aber mich holt es halt nicht ab.
Nein,
Lukas
aber.
Lukas war ganz traurig, dass mich da so, ich bin so zack, zack, zack durch, ja komm weiter, weiter, weiter. Ja, aber ich so, nee, Lukas, das ist, ich kann damit nichts anfangen. Das, so leid es mir tut, das ist, und dann bei der ESF-Studie, da war ich dann hellwach.
Ja,
das war geil, ne? Das
ja,
war mega der Besuch.
Weißt du, warum das so cool ist? Weil du diesen Auto siehst, was du hundertmal in den Zeitungen damals gesehen hast, wo du genau weißt, welche Bilder, dieses, wo das in der Steilkurve fährt und so. Genau. Du weißt ganz genau, welche Bilder, welche Perspektiven du gesehen hast.
Genau.
Und dann siehst du, und das muss man ja auch immer sagen, Achtung, weil nicht jede Studie altert gut. Deshalb gibt es auch viele Studien nicht mehr, weil da sind Kunststoffe verwendet worden, die du auch ausprobiert hast. Und einfach da wusstest mal eine Studie. Nicht.
Genau. Heißt so. Ja Studie auch.
Genau.
Deshalb nochmal tausend Dank, Mercedes, dass ich die NAFA fahren durfte, den Berg runter. Ja, wer darf das schon? Wer hat schon mal so ein Ding gesessen? Keiner.
Ja, stark. Ja,
kennst du auch noch aus der Zeitung früher.
Ne? Nee, ist so. Richtig.
Und ist richtig. Beschäftigt sich dann wieder anders damit. Und war auch lustig, waren so zwei, drei Leute, die, ich höre den Podcast immer und so, waren sofort dabei, haben so, was macht ihr denn hier? Und wenn du im Museum hochgehst, kannst du mal runtergucken.
Mhm.
Und die NAFA stand ja unten noch. Mhm. Und meine A-Klasse aus wurde ja nicht abgebaut, sozusagen. Mhm. Und wir dann unten raus haben, war die NAFA wieder weg. Die wurde dann wieder abgeholt vom Transporter. Und von oben haben wir permanent standen Leute drumherum, haben Fotos gemacht von den Autos.
Ja, klar.
Von der A-Klasse und dem Dings davor.
Ne? Gut, und gibt ja auch nur das auch eine Mal.
Die A-Klasse ist auch ein Hingucker in diesem Blau mit diesen Felgen. Ist einfach.
Ja, man muss das kapieren.
Ne? Es gibt
ja
die viele, Felgen die schreiben. Alle Scheiße.
Ja, genau.
Und auch ganz ernsthaft, der große A-Klasse-Spezialist mit seinem großen Koffer sagte: was sind das denn für Felgen? Sie sehen aus wie Bärchenfelgen. Da war ich ganz entsetzt. Aber er hatte keinen Zubehörprospekt. Dann habe ich gesagt: Ganz ernsthaft, wenn du den Zubehörprospekt aufschlägst, ist es genau so. In Kaskadenblau und die Felgen haben auch Chromspangen auf der Doppelseite. Genau so. Und. Man muss da weitergehen. Heute hat auch wieder einer geschrieben, die Felgen gefallen mir nicht. Der Enrico hat das geschrieben. Er hat gesagt, du musst es im Kontext sehen, weil die Felge ist die Felge von der Vision A. Punkt aus
Ende. Ja, und die war ja auch viele, viele, viele Jahre vor der A-Klasse. Das
ist die Urstudie.
Ne? Genau.
Die Vision A ist die, also die NAFA, wenn man
ist
es mal.
Idee,
ist die Idee, aus der aber eher der Smart geworden ist. Und die NAFA hat ja auch übrigens schon 13er Motor, wie ein Smart und so weiter. Ist von der Grundidee aufgesplittet hinterher beides draus geworden, aber die ist dem Smart eigentlich näher. Und die Vision A ist dann die erste A-Klassen-Variante gewesen sozusagen.
Ja, ja.
Und die hat die Felgen halt drauf, fertig aus.
Ja, also
in dem Design.
Ich habe ja
Jens verstanden, dass die Felge nicht als Felge im Programm ist und dass sie nur ein Zubehörprospekt,
ja, habe ich verstanden. Ja, ja, ich musste deshalb lachen, weil ich diese Woche war ich bei meinen Kollegen am Friedrich-Ebert-Damm in einem Büro und dann zack, stand da auf dem Sideboard auch die blaue A-Klasse mit dieser. Aber eben auch so, also du hast halt gesehen, diese A-Klasse gab es halt damals zu kaufen, als es die A-Klasse neu gab.
Ja.
Und die Niederlassung hatten die halt und einer hatte sich die dann da auf sein Sideboard gestellt. Die Lampen vorne sind dann immer schon so richtig schön gelb, so, ja, auch weil das durchsichtiger Kunststoff war, der genauso schlecht altert wie die Scheinwerfer im Auto. Ja. Echt cool. Und ja, und das ist halt die Idee dahinter. Ne? Genau. Sonst, ja, da, um was anderes geht's nicht, dass es irgendwie eine besser ausgestattete oder so gibt, das ist alles klar. Was allerdings echt selten ist, und ich glaube nochmal, das hat Hakan auch gewusst, was er da tut, und hat auch wirklich ein gutes Auto auf der Messe präsentiert. Selten sehen die A-Klassen so gut aus von unten. Die A-Klasse hat ja immer das Thema Rost und leider ist das so eine Stelle, die du nicht so richtig schön reparieren kannst, oft am Schweller. Und wenn du dir die Autos anguckst, also wenn du dir einfach nur Bilder anguckst von A-Klassen, die bei eBay angeboten werden oder bei, ja, bei Kleinanzeigen, wenn du dir die guten anguckst, selbst die haben meistens einen beschissen reparierten Schweller.
Die hier ist von unten ein Traum.
Ja, die sieht toll aus. Ja,
da hat
ja
einer, ich hatte heute mal ein Bild gepostet, da hat einer direkt geschrieben, ist die schon
eisgestrahlt? Habe ich gesehen, ist eisgestrahlt?
Nee, nicht. Die ist so.
Ja.
Die ist so top. Gut, die kommt aus erster Hand von einer Werksangehörigen. Wagen hat wahrscheinlich, wird ein Garagenwagen gewesen sein. Und ich mutmaße mal, bei dem Kilometerstand ist er halt auch im Winter nicht gefahren worden. So entstehen dann solche Dinge. Zum Dieselpartikelfilter nachgerüstet, er hat eine grüne Plakette.
Mhm.
Und ich habe übrigens hier, die steht jetzt bei MF Motors, ich finde ja immer was.
Mhm.
Nach 1000 Kilometern habe ich getankt.
Mhm.
Und der Durchschnitt waren 5,28 Liter.
Mhm. Ja, geil.
Aber wir reden hier Autobahn, 3 Leute plus Gepäck.
Und Automatik. Genau.
Und dann sagst du dir, okay, 5,2 Liter.
Und jetzt nochmal die Innovation der letzten 20 Jahre obendrauf.
27 Jahre obendrauf. Und dann fragst du dich, Alter, was ist los? Was ist mit der deutschen Automobilindustrie passiert?
Ja.
Ich meine, wo war auch überhaupt die Fahrt mit der A-Klasse hat mich nochmal, ich habe das gar nicht mehr so auf der Pfanne gehabt. Ich hatte ja mal ein A190.
Mhm.
Das ist halt ein Mercedes.
Mhm. Mhm.
Wir waren alle drei überrascht auf der Autobahn bei 120, fast keine Windgeräusche. Den Diesel, den Motor hörst du eigentlich gar nicht. Mhm. Der schnurrt, der ist so
der
ruhig,
das, bei, ja,
ganz ruhig.
Ja, ja. Der läuft auch schön.
Also. Genau, dann verbraucht das Ding nichts, zieht ordentlich.
Mhm.
Selbst zu dritt in den Kasseler Bergen, uninteressant, immer 120, einfach so durch. Null angestrengt, auch gar nicht. Also das Auto fährt einfach. Und es klappert nichts und es quietscht nichts, noch nicht mal im Ansatz. Nichts.
Tja.
Es gibt kein Softlack-Problem, es gibt gar nichts. Nichts.
Ja.
Und dann denkst du dir, Alter, das ist halt ein Mercedes. Ja? Weil ein Fiat Punto wird nach 27 Jahren, da wird irgendwas wird 100%
klappern. Ja, ja.
So. Also die Kritik früher, die Anfassqualität, oh, der Kunststoff wird so billig im Innenraum und so. Ja, aber nach 27 Jahren, der hat aber gehalten, der ist nicht kaputt gegangen. Er hat sich nichts verzogen, nichts, alles. Die ist ja unglaublich gepflegt auch innen drin. Die ist ja fast schon
ein Jahreswagen. Muss man schon sagen. Also ich hatte den, als ich ihn gesehen habe letzten Samstag, hatte ich ja den Ansatz, wenn dann auch nochmal rumzumäkeln, falls mir irgendwas auffällt. Es fällt aber nichts auf. Das Auto kann aus meiner Sicht, ehrlich gesagt, es kann vom Zustand her nicht besser sein. Geht nicht. So, man kann natürlich, also nochmal, worüber man streiten kann, ob man Bock hat auf einen Klassik und so, bla bla bla. Aber das ist überhaupt nicht, also ist überhaupt nicht sinnvoll, darüber überhaupt nachzudenken, weil so ein Auto kann man ja nur als Klassiker über den Zustand kaufen und dann musst du halt das nehmen, was es gibt. Und das Auto ist ja gut ausgestattet.
Ja.
Und das ist ja auch nicht schlecht und ehrlich, es war damals, muss man ja auch sagen, also der Stoff in einem Classic war nicht schlechter als der in einem Elegance, er war nur anders.
Gent.
Genau.
Stoff Gent, genau.
Ja. Also von daher, das passt schon.
Die Qualität, jetzt mal nach 27 Jahren, richtige Stoffqualität
halt. Aber was hast du denn jetzt gefunden, warum man nochmal bei MF ist?
Ja, also die Reifen waren ja von 23 und vorne, und dann dachte ich immer vorne, ey, da fehlt doch Luft. Und dann dachte ich, nee, der Reifen, der hatte hinten und vorne verschiedene Reifen drauf.
Oh, ach so.
Hinten irgendwie Hancock, schieß mich tot und vorne Nexen. Und diese Nexen-Reifen sieht immer aus, wie er zu platt. weil das Profil so komisch ist. Dann habe ich mir erstmal die Datenkarte genommen und habe geguckt, aha, Dunlop oder Continental steht in der Datenkarte. Also habe ich einen Satz neue Dunlop-Reifen bestellt. Hast du das gehört? Dann konnte ich aufgrund des Ölzettels...
Ganz ehrlich, von dem, was Jens so jedes Jahr aus Autos ausbaut und austauscht, ne? Da kann jemand anders also, seine Autos von unterhalten.
Öl habe ich mit Andreas diskutiert, ja 5W40, welches denn? Ja, wussten wir nicht. Dann habe ich gesagt, ach komm, dann mach doch mal ein neues, mach mal einen Ölwechsel. Ich habe schon 1000 Kilometer gefahren. Ach, dann machen wir mal einen Ölwechsel komplett und dann bekommt sie ein anderes Radio. Und zwar, da ist ja das Radio MB5 drin, was nichts kann, nee, gar nichts. Nee.
Und das nächste Größe, hat nicht mal Auto-Reverse.
Nee, und das nächste Größe ist ja...
Audio 10?
Nee, ist Spezialkassette.
Ja, Spezialkassette.
Heißt nicht Audio 10, heißt hier...
Das hieß danach
ist Audio 10. In der A-Klasse heißt es Spezial. Und ich habe ein Spezial bestellt bei so einem Spezialhändler.
Ach so, mit Bluetooth, ne?
Komplett Bluetooth-freisprechen, Musikstream mit allem drum und dran.
Und die Radios waren damals auch schon nicht schlecht. Also wenn du,
das war auch schon teuer.
Wenn du, ja,
also der, ein Riesenpreisunterschied ist, das MB5 hat gekostet 495.
Ja, pass auf, bei dem
das
MB5,
ist irgendwie ein Alpine, glaube ich, oder sowas.
Bei dem MB5 ist es ja auch so, da musst du die Kassette, also der Finger landet noch halb im Ausschubfach, wenn du es reinschiebst. Yeah. Bei dem anderen ist es ja schon elektronisch. Da packst du die Kassette und der zieht sie so rein.
So ein Bäcker.
Ja. Gut. Und Bäcker, und das ist auch so ein bisschen schade.
Hat aber auch dann 1300 D-Mark
gekostet. Wie unfassbar gut Bäcker-Radios waren. Und woran man es am meisten erkannt hat, weißt du noch diese Geschichte mit Dual-Tuner? Mhm. Dass du hattest einen Radiosender an, du hast einen anderen gedrückt und der war sofort da.
Ja.
Und bei anderen Radios war das eine ganz andere Geschichte. Ja, ja. Also
Bäcker war geil.
Bäcker? Wow.
Genau, und ich habe da aber auch extra mir nach den Seriennummern, es gibt auch da von diesem
Spezial. Es gibt unterschiedliche. Es gibt ja eine mit dem Teil, was man rausnehmen kann unten.
Nee, es gibt aber auch so, gibt es vier verschiedene von der Nummer her. Und das hier ist ein 1350 und ich habe auch genau ein 1350 gekauft. Genau diese Nummerkodierung, die auch im A-Klasse-Prospekt steht, damit das korrekt ist.
Ja.
Das MB5 ist ja weiterhin dabei, liegt halt im Kofferraum.
Ja, ja.
Und ja, das muss Andreas halt auch noch einbauen. Also haben wir Ölwechselreifen plus Radio und Freisprecheinbau.
Mhm.
Ja. Sonst haben wir nichts gefunden.
Ja, ist auch gut so.
Top Arbeit von dem Hakan. Und fährt auch top, verbraucht nichts. Und die Unterlagen sind bei Alex, lass den gerade zu.
Ja, sehr gut. Was steht da für ein Kennzeichen?
HHYY168.
Ja, gut, das kann man machen. Ja.
Genau.
Ja. Ja, dann macht das ja alles Sinn, ne?
Ja, das weiß ich nicht.
Weißt du, was übrigens, ich musste übrigens eben lachen. Ich will dich jetzt nicht outen oder dissen, aber ich musste eben lachen. Wir können ja über noch drei Autos sogar sprechen, die hier neu eingezogen sind. Und eins davon, da musste ich mich erstmal beschäftigen, was ist überhaupt ein Cayman Air?
Das ist geil.
So, pass auf. Richtig und dann habe ich aber, ich musste lachen, weil ich hatte den Bericht von dir im Kopf, von wegen hier kein Firlefanz und so, weil das Ding keine Klima hat und so, habe ich gedacht, Alter, wie konnte man so ein Auto überhaupt noch ohne Klima kaufen? Aber die Idee dieses Autos, das erkennt man ja, wenn man daneben steht, ist eine andere. Aber dann kommt's, schreibt Jens, hat ja geschrieben, keine Rennstrecke und wenn du neben dem Auto stehst, guckst du in die Scheibe und dann steht da immer nur Porsche Club Nürburgring und so weiter noch
vor. Ja, aber ich weiß, da musst du den, ist übrigens ein großer Fan und Hörer, der Besitzer, so kam der auch auf mich, musst du ihn kennen.
Ja, okay.
Weißt du, das ist so eine, ist genauso wie in der Windschutzscheibe schon Aufkleber, Automobile-Randgruppe. Oder dann wurde doch vorne der Tankdeckel von Röhrl unterschrieben und darüber wird dann
gerade markiert.
Das sind alles Dinge, die gehen mir vollkommen am Arsch vorbei, ehrlich gesagt. Und aber das zusammen ist halt, weißt du, dann versteht man das.
Ich musste, ja, na klar, also ich weiß, was du meinst.
Der hat den Wagen gekauft, also Wagen ist dritte Hand, er hat ihn gekauft vor 12 Jahren und ist den am Wochenende hier im Norden, der kommt oben aus dem Norden, im Norden gefahren. Auto ist Scheckheft gepflegt komplett und war die letzten Jahre nur bei Guido Priebe im Service. Die Porsche-Szene kennt das. Guido Priebe in Kiel, Porsche-Meister mit einer eigenen Werkstatt, wirklich tolle, auch eine tolle Werkstatt, von dem habe ich noch nie was Schlechtes gehört. Und der Cayman Air hatte halt 330 PS, 3,4 Liter. Geil. Hat einen Sportauspuff von damals auch, da waren die noch ein bisschen
lauter. Habe ich gesehen mit Taste.
Hey, Alter, weißt du, was das Ding für einen Sound hat?
Echt?
Ich stand hier oben draußen mit Philipp, der war gerade hier, da kam der angefahren.
Echt? Hast du schon so gehört? Ja, ja. Wie klingt der?
So macht er. Ganz geil. Der erste Besitzer hat den gekauft ohne Klima, weil er gesagt hat, oh, so ein Klimakompressor, das wiegt auch alles 4-5 Kilo. Boah,
vielleicht kannst du statt husten in Zukunft immer.
Ja, genau. Er hat auch kein Navi, er hat nur ein Radio. Und das Display hat er automatisch.
Übrigens, das ist auch ganz strange. Also erstmal, ich habe mich da eben reingesetzt. Ne? Erstmal, wenn du dich da reinsetzt, denkst du, ach du Scheiße, Alter. Der Sitz meint das aber ernst im Beckenbereich. Ey. So, und dann guckst du das an und dann denke ich so, hä? Alter, nee, die haben nicht eine. Also es sieht eigentlich aus wie eine Klimaautomatik, aber es ist irgendwie dann ja nur eine Heizung, weil es fehlt halt.
Ja, und die hat noch nicht mal eine Temperaturanzeige. Das ist das Geilste. Sondern das Display geht an, ist nur so ein Balken. Wenn du wärmer machst, geht nur so ding, 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 so ein paar Punkte an. Das war's.
Okay, weil das sieht aber trotzdem von der elektronischen Steuerung sieht, trotzdem denkst, so es aus.
Nee, ist sehr, nee genau. Das Ding kann gar nichts. Das kann nur warm und kalt.
Aber
das ist doch die Idee vom Auto auch. Der Cayman Air ist die Sportversion gewesen. Der hat Hohlkammerfelgen.
Ja.
Die sind auch Serie. Der hat ein Bielstein B16 Fahrwerk.
Ungefederte Massen.
Das Ding kann richtig was.
Ja. Ja, also glaube ich.
Richtig schnell.
Das glaube ich. Ich muss nur so lachen.
Kommt übrigens noch ein zweiter Cayman jetzt dazu.
Weil wenn
für
du
die
sagst,
Freunde der Leistung. Es kommt noch ein Cayman 718, aber ein GTS 4,0.
Oha, ja, auch geil. Ja,
da sind wir schon bei 400 PS.
Auch geil. Ja, ich muss lachen, weil du, wenn du das so sagst, ja, keine Rennstrecke, aber dann ist dieser Aufkleber drin, dann ist Röhrl auf dem Ding und so weiter und so fort. Und jetzt kommt, das erinnert mich an eine Zeit, in der ich mit meinen Freunden, also wenn nichts los war, in der Woche in Soltau, dann gab es nur eine einzige Möglichkeit, wo du hinfahren konntest, wo was los war im Sommer, und zwar beim Südseecamp. Südseecamp in Wietzendorf ist ja so ein Campingplatz quasi. In der Mitte ist ein See. Eigentlich total nett. Und da sind natürlich dann aus, ich sag mal, aller Herren Länder dort, die Leute hingefahren haben, da gecampt. Und wie das halt auf so einem großen Campingplatz so ist, gibt's dann halt auch so eine Disco. Ne? Und da sind dann halt in der Regel auch junge Damen. Und da sind die Jungs dann halt hingefahren aus Soltau und Umgebung. So. Und ein Kumpel von mir, der hatte damals ein KTC-Coupé. Mit Bügel drin und allem drum und dran. Und er hat dann immer den Frauen immer so erzählt, yeah, it's only for competition. Nee, der war only for, ich fahre von Soltau ins Südseecamp, um die Frauen zu beeindrucken, mehr aber auch nicht. Weißt du? Aber
wie geil. Achso, ich muss noch mal zurückspulen. Arglassen-Story ist noch nicht ganz fertig.
Oh nein.
Also wir waren ja vom Cayman gerade. Museum war dann fertig. Und dann sind wir waren wir kurz am Hockenheimring und sind nach Mainz gefahren. Mhm. Hat Lukas alles organisiert, auch Hotel, total klasse. Nochmal vielen Dank, Lukas. Und der Hardy ist mein Lieblingsfotograf. Mhm. Der Hardy, erstmal mag ich Hardy Mutters Bilder. Ich finde, der ist ganz sicher einer der besten Autofotografen, die wir in Deutschland haben, ganz klar. Und ich mag ihn einfach, ist immer lustig mit dem. Mhm. Und das war ja ein 2 Tage Roadtrip.
Das ist auch ideal, wenn man sich gut versteht.
Ja, wir haben in Mainz übernachtet und waren in Lukas Lieblingspizzeria eine Pizza essen und sind den nächsten Morgen dann durchgestartet und sind dann nach Hamburg gefahren. Ganz entspannt, wir waren viel früher hier wie gedacht, keine Staus, kein gar nichts. Und haben unterwegs halt ein paar Mal gehalten, Fotos gemacht, halt eine ganze Road-Story geworden. Mhm. Ne? Haben viel Blödsinn geredet, ne? Blödes Zeug getrunken.
So Sachen wie Mainz ist ein Dreckloch und so?
Nee, sowas haben wir nicht gesagt.
Ah, okay. Mhm.
Genau. Und dann waren wir hier. Das ist die A-Klasse-Story.
Ne? Ja, cool.
Genau, also der Cayman, das ist übrigens die A-Klasse-Story, könnt ihr irgendwann mal in der Oldtimer Markt sehen dann.
Sehen und lesen.
Und der Cayman, der Cayman ist auch, der ist diese Woche gekommen.
Ja, ich musste auch schmunzeln, als ich den Röhrl, die Röhrl-Unterschrift gesehen habe, weil ich habe zu Hause einen Helm, auf dem Walter Röhrl mal unterschrieben hat, weil der war ja auch mal auf dem Stadtparkrennen. Und Walter Röhrl ist ja jemand, der wirklich auch, also der unterschreibt, wenn man ihn fragt, und er freut sich ein Stück weit und man selbst freut sich natürlich noch mehr einen Keks, weil irgendwie mehr Legende als Walter Röhrl gibt es ja gar nicht, als Mensch, als Könner und was der so macht.
Ja, aber die
also
Unterschrift ist ja schon, das ist ja Inflation. Ist
das wollte ich gerade sagen, wenn der, wenn der als, bestimmt, wenn der, stell dir mal vor, wenn der für jede Unterschrift einen Euro bekommen hätte, ne?
Ja.
Davon könnte er leben.
Ja, und er hätte auch einen Werbevertrag mit Edding.
Mit Edding? Ja, stimmt.
Edding 3000 Edding, ist Wasserfest.
Sponsor bei Edding. Ja,
genau. Edding 3000 ist Wasserfest. Genau,
hält garantiert die nächsten 3000 Jahre.
Genau.
Wer war eigentlich so irgendwann so, wenn Außerirdische mal in 1000 Jahren auf der Erde landen?
Wer war sagen,
Roal? Wer war dieser Roal? Was ist eigentlich O mit Ö? Und Punkten.
Ja, man weiß es nicht.
Aber interessanterweise, die Unterschrift ist ja wirklich auch immer auf den, also der unterschreibt wirklich, ja, man kann das auf 100 Meter erkennen, ne? Also, weißt du, was ich meine? Die ist ja immer gleich.
Meine Unterschrift
also,
auch.
Ja. So, ist nur, nicht ganz, also, ist nur nicht ganz so bekannt.
Nee, ich unterschreibe nur, bei mir kennen das nur die DPD-Boten, weißt du, oder die DHL-Boten.
Wenn sie dann zu dir durchdringen. Apropos.
Das war wieder ein
apropos,
Kacke. Hier, GLS
apropos,
ist ein Scheißladen.
Apropos.
GLS,
besorgt. Ja, nicht immer aufregen über GLS.
Doch, GLS, ich habe Fußmatten für den Lader bestellt. Weil der hat ja.
Alter, Fußmatten für den Lader.
Ja, pass auf, der Lader hat jetzt ganz
direkt geil. aus Russland?
Nee, aus Süddeutschland.
Unter www.fußmatten.ru?
Nee, weißt du, ich habe schwarze Fußmatten anfertigen lassen, mit einer bordeauxfarbenen Einfassung, passend zu dem Rot, exakt getroffen. Und konntest du als Muster auch Lader 1500 angeben. Also die passen komplett, sind die gehen ganz, wirklich geil.
Hammer.
Die wurden mit GLS geliefert. Wird geliefert? Mhm. GLS-Nachricht, wird geliefert. Ich so, ja, boah, wird geliefert. Umleiten, ich bin nicht hier an dem Tag. Mhm. Dann konntest du auswählen, eine Abholstation 24/7. Mhm. Ja, also wo du immer abholen kannst. Mhm. Das habe ich gemacht. Die ist hier 300 Meter weiter, hinterm Budni. Ne? Mhm. Da ist aber keine Station. Dann kriegst du eine Nachricht, ist angeliefert worden. Da ist keine Station, die gibt es da nicht. So, ich so, okay. Und nu? Wo sind sie denn jetzt? Dann habe ich gedacht, vielleicht haben sie die Station umgelegt. Bin dann wieder hin, nachdem, da ist ja der Budni, hat der Budni auch. Ich sage, ja, da vorne, das haben die hier reingebaut jetzt. Das ist dann Mai sowieso so eine Kiste. Und dann gibst du dann die Sendungsnummer ein und dann immer Error. Haben sie einen Code, gibt es nicht. Und dann, Sendung gibt es hier nicht. Punkt aus Ende. Aber ist ja angeblich da geliefert worden. GLS hat mir das ja geschrieben.
Ja, nun?
Ich habe sie gefunden. Ich habe überlegt, wer könnte noch GLS annehmen, bin so Listen durchgegangen und war dann gestern im Hammer-Kiosk hier oben in der Hauptstraße bei so einem sehr nett. Ich würde ein Inder gewesen sein, der hatte so eine Kopfbedeckung, der war total nett, hat mit mir da im Lager gesucht und siehe da waren sie seit einer Woche. Ey, weißt du was? Ein Scheißladen, ey. Was soll das? Was soll das?
Ich habe diese Woche ähnliche
Erlebnisse. Aber jetzt hat der Lader seine Fußmatte.
So, ich habe diese Woche ähnliche Erlebnisse. Ich habe auch was bestellt und das wurde dann von UPS irgendwie tagelang, stand immer heute in der Zustellung, bis heute Abend ist es da und so. Gestern stand dann so ein Text drin, Zustellung heute in der Nähe der Hintertür. Und ich so, was ist denn die Hintertür hier bei uns? So, dann bin ich auf die Terrasse gegangen, manchmal legen die es dann auf die Terrasse, da war es nicht. Und da habe ich es echt gefunden, hinterm Haus, hinterm Strandkorb war das Paket. Wenn ich nicht genau gelesen hätte, ich schwör's dir, ich hätte es die nächsten 100 Jahre nicht gefunden.
Ja.
Wie Ostersuche. Aber was ich viel, viel interessanter finde, viel, viel interessanter. Ich habe am Mittwoch Teile bestellt, weil ich jetzt nochmal so eine große Inspektion machen möchte für die Corvette, für die C8. Mit Getriebeöl und so weiter und so fort. Und dann bestellst du natürlich immer wunderbar bei Rockauto. Übrigens, ich war sehr enttäuscht, aber das ist eine andere Geschichte, das erzähle ich gleich in dem Zusammenhang. Also, ich habe am Mittwochnachmittag die Teile bei Rockauto bestellt. Mittwochnachmittag, kurze Osterwoche, Mittwochnachmittag bestellt. Gestern da, wie kann das sein? Wie kann es sein, dass ich bei Rockauto in den USA am Mittwochnachmittag bestelle und verdammt nochmal die Dinge gestern bei mir sind, am Freitag.
Weil
die
nicht in den USA versendet worden sind.
Steht aber drauf. Ist auch das Flugzeug drauf. Und jetzt kommt's. Also sind glaube ich, insgesamt 3 Pakete. 2 Pakete sind gekommen. 1 hängt noch. Das ist auch das Schwerere und Größere. Und ich fand's echt verrückt, weil normal hätte ich das gar nicht gemacht. Aber ich habe jetzt alles bei Rockauto bestellt und ich habe auch Öl bei Rockauto bestellt. Und du kannst dir ja vorstellen, das kostet Versand, das kostet Zoll und so weiter und so fort. Und trotzdem kostet, und das musst du mir mal erklären, warum kostet ein Liter Öl Mobil One Supercar in den USA $7. Warum kostet das $7? Weißt du, was das hier kostet? Ja, ein Vielfaches auf jeden Fall. Wie kann das sein? Ich verstehe das nicht. Und ich verstehe auch nicht, dass es unterm Strich immer noch günstiger ist, den Scheiß in den USA zu bestellen und hierher fliegen zu lassen, als ihn hier zu kaufen. Ich bin nicht knauserig, ich habe jetzt eh meine Sachen da bestellt. Es wäre mir auch Latte gewesen, ob ich 3 Euro mehr oder weniger fürs Öl zahle oder nicht. Aber ich fand es irgendwie so total oberstrange, diese Geschichte. So richtig oberkomisch, weil das Heftigste war, da gibt's bei den, ich weiß nicht, ob du das kennst, Barockauto, die zeigen dir ja ganz viele verschiedene Teile an und zeigen dir immer an Originalteile, dann beste Qualität und günstigste Qualität. Und da steht immer drauf, woher das kommt, also Herkunftsland. Ne? Und du bestellst echt manchmal Sachen, da steht dann Herkunftsland Deutschland drauf, ja? Weil das eine Schraube ist oder ein Filter ist, der bei ZF hergestellt wird tatsächlich sogar. Und du denkst dann, wie kann das eigentlich sein, dass du diese Teile dann über Amerika bestellst und günstiger kriegst? Das ist alles völlig gaga. Also eigentlich gaga. Aber, und das ist echt das Coole, das ist das, was dich auch irgendwie, da kann man ja jetzt drüber streiten, ob das exklusiv oder nicht exklusiv ist oder nicht, ne? Aber ein Ölfilter für diesen 6,2 Liter V8 in der Corvette C8 kostet halt $7, weil es ist immer der gleiche Ölfilter seit 100.000 Jahren bei einem Chevy Smallblock. Und da gibt's auch keinen anderen. Es ist halt dieser ganz normale blaue AC Delco Apparat, so. Also, nur um mal so zu kapieren, wie krass auch die Wartungskosten eigentlich sind, was die Teile angeht. Also das Einbauen ist aber auch meistens so, dass du, wenn du eine Anleitung hast, eigentlich kannst du vieles selber machen. Und irgendwie hat das ein, also das ist etwas, was ich sehr interessant finde, dass es so funktioniert. Ja? Weil das irgendwie noch so ein bisschen in der DNA offensichtlich von den USA ist, dass man Autos baut, die dann aber auch ja reparabel sind, von nicht unbedingt dem Oberspezi. Also jetzt so genau das andere Ende zu dem Jalpa quasi. Ja, das muss man so sehen. Naja, also auf jeden Fall war das echt speziell. Als ich gestern die beiden Pakete gesehen habe, habe ich gedacht, ich spinne. Ein weiteres Auto, was hier eingezogen ist, ein schrulliger Saab.
Ich finde, das ist schon das dritte Mal hier.
Ja. Ist ja noch schrulliger.
Den habe ich schon mal zweimal verkauft. Saab Cabriolet. 2021 hat er uns das letzte Mal hier verlassen. Mhm. Jetzt steht er wieder, ganz geile Story. Kam ein Bielefelder Saab-Händler, die Gattin hatte das Fahrzeug bekommen und der Saab war halt volle Hütte dadurch. Das ist ein 900 S mit nachgerüstet direkt mit Ladeluftkühler.
Okay, ja, ich habe da auch gleich nochmal eine Frage zu. Mhm.
Und hat das große Soundsystem drin mit separatem CD-Player und so weiter.
Es sieht übrigens witzig aus, weil ich finde, das ist bei Saab so speziell. Es sieht aus, als hätte man sich Boxen irgendwo gekauft und noch mit ins Armaturenbrett integriert. Ja, das sind so richtig fette Boxen, die quasi auch so aussehen, weil sie so Hochtöner, Mitteltöner und Tieftöner haben und dann im Armaturenbrett flach drin sitzen, sodass du sie quasi ein bisschen in der Scheibe siehst.
Genau. Da hat er eine Top-Ausstattung, ist sehr wenig gelaufen, immer noch keine 100.000, Checkheft gepflegt, ist im Erstlack bis auf die Oberkante von der Fahrertür, da ist mal ein Kratzer weglackiert worden, war auch ganz dünn, ist konserviert, ist ja, einfach ein Spitzenauto, kannst du kaum verbessern. Die Leute meinen natürlich in der Diskussion, das einzige Manko wäre, dass es eine Automatik wäre, das wäre nicht so toll, aber auch da ist kein Wunschkonzert. Ganz ernsthaft, du musst erstmal einen Saab Cabriolet mit so einer Laufleistung und so einem Zustand und auch in der Konfiguration, auch mit dem Motor und so weiter.
Ach so, ja. Ja.
Aber da kommt übrigens noch was ganz Hartes, es kommt noch ein Saab 9000.
Mhm. Der hast du auch gepostet irgendwo, ja.
Genau, der kommt, der hat von MapTune Tuning drin, 280 PS sind eingetragen.
Oha,
und,
okay, krass.
Und dann machst du den Aschenbecher Dampfrad auf.
Ja,
da ist Dampfrad. Elektronisch Dampfrad.
Ja, geil.
Und der hat dann 400 PS.
Ja, okay. Also, Dampfrad für diejenigen, die das noch nie gehört haben, ist ja auch irgendwie mittlerweile out of fashion, aber immer noch geil. Damit kannst du den Ladedruck verändern. Ne? Vielleicht nochmal zu dem Saab. Das musst du mir mal erklären. Ist das Serie oder auch nachgerüstet, diese Sitzheizungsklötze, die da drin sind?
Serie.
Sehen die immer so aus?
Ja.
Das sind wirklich ganz, also die sehen aus, weißt du, woran die mich so ein bisschen optisch erinnern? Mhm. Kannst du dich noch dran erinnern? Ich habe die übrigens bis heute nicht so richtig verstanden.
Mit Handschuhen bedienen können.
Wie bitte?
Muss den Lappland mit Handschuhen bedienen können.
Wahrscheinlich.
Natürlich.
Ja, wahrscheinlich, deshalb. Ja, ja, klar. Das sind so ganz rustikale, dicke Knöpfe zum mit so einem Drehrad quasi. Ja. Und die erinnern mich immer so ein bisschen an diese Dinger, ich glaube, die waren, du kannst mir das bestimmt erklären. Kennst du noch diese, die hast du häufig auf Armaturenbrettern gesehen, so raufgeklebt, wo du so den Kilometerstand einstellen konntest, damit du weißt, wann du getankt hast und wie weit du gekommen bist. Ja, richtig? Ja, genau. Dafür war das da, ne?
Ja, ja,
genau. Oder?
Ja.
Du hast den Kilometerstand da eingestellt, dann du getankt hast.
Ja, genau.
Und wenn du das nächste Mal getankt hast, hast du es hier aufgeschrieben, ich bin so und so weit gekommen, ne?
Genau, richtig.
Und die waren ja häufig.
Ja, diese Zählwerke.
Dieses Zählwerk.
Gab es in jeder Tankstelle.
Bitte? Ja.
Mit Selbstklebeband.
Ja, und die waren häufig. Also die waren nicht selten, ne?
Nee, genau. Ja, gab es ja elektronisch, gab es nichts. Also da hat man manuell nachgeholfen. Ja, praktisch Tageskilometerzähler mit Merkfunktion.
Wahnsinn.
Nee, die Sitzheizung ist so bei dem Saab. Ja. Und in der Gesamtheit ein deutscher Saab aus dritter Hand, lückenlos Heckheft, weit unter 100, voll ausgestattet. Kostet halt auch 36, ne?
Ja, gut.
Kein Sonderangebot, aber auch kein Wunschkonzert. Das ist wie, es war jemand hier, der sich den 450 5.0 angeguckt hat, der eigentlich gar keinen 5.0er suchte, sondern nur einen 450er.
Mhm.
Weil er in seiner Jugend hatte seinen Chef einen, den durfte er fahren. Und er hat gesagt, er war ganz, ganz nett. Er meinte, er würde auch, wenn es das gäbe, würde er sich den neu kaufen. Wenn es einen neuen geben würde, würde er sich ihn kaufen, nur um den besten zu haben.
Witzig, weil diese Geschichte mit der Chef hatte einen und hat ihn fahren lassen, war doch dem anderen Kunden auch.
Ja?
Ja.
Weiß ich gar nicht.
Bei dem 500e.
Ah ja, genau. Und dann ging es um den Preis nämlich auch. Ne? So, und dann ist er ja 59,9 kostet er. Und ja, müssen wir ja verhandeln. Ich gesagt, hier ist der Kommissionsvertrag. 59,9, ich kriege 10% Provision. Dann guckt er mich so an. Dann habe ich gesagt, das ist ja hier kein Geheimnis. Das ist der Kommissionsvertrag, ich kriege die Provision, das ist der Preis von dem Auto. Ja, man müsste immer handeln. Dann habe ich, mein Lieblingssatz war, ist ja dann immer, ich sage, ja, immer mit dem Handeln. Ich meine, jetzt mal ganz ernsthaft, wenn Sie zum Metzger gehen, handeln Sie ja auch nicht. Ja, das wäre was anderes. Ich so, ich verstehe das immer nicht. Das ist halt der Preis. Das ist bei dem Saab auch so. Und ganz ernsthaft, wenn die Leute hier hinkommen.
Du, der Metzger, der sagt, ist kein Problem.
Und nimmt
ein Drittel weg von der Waage und sagt, da ist der Preis.
Genau. So, nee, weißt du, ist ja, wenn du guckst in Mobile oder wo auch immer auf meiner Homepage, guckst dir ein Auto an und entscheidest dich, ich gehe dahin, das gucke ich mir an, das interessiert mich. Dann hat das ja einen Preis, der steht da ja. Und den habe ich ja nicht gewürfelt, den Preis.
Ja, aber die Leute, das ist ja immer so.
Und ich sagte auch ganz frech inzwischen zu den Leuten, wissen Sie was, wenn Sie das Geld nicht hätten, wären Sie doch gar nicht hier. Und hier steht doch nichts, was jemand braucht. Für was diskutieren wir denn hier? Diese Diskussion, ich führe die nicht mehr. Das ist mir zu doof.
Ja, ich finde das, lass mich das mal kommentieren, gar nicht mal in Bezug auf die Garage 11. Ich erlebe das auch immer wieder und jetzt im Moment, wo ich wieder ein bisschen mehr Zeit tatsächlich auch etwas näher am Autohaus verbringe, also weniger im Büro, mehr auch bei den Kollegen. Ich merke das oft. Also mittlerweile ist es ja so, dass bei Mercedes sowieso kannst du ja nichts verhandeln, weil es sind sowieso überall gleiche Preise, Agenturmodelle und so weiter bei Neufahrzeugen. Bei Gebrauchtfahrzeugen, was ich auch immer wieder mitbekomme, egal wo, ob nun bei Leseberg oder eben auch bei uns, die Menschen kommen dann ja auch und wollen immer gerne irgendwas verhandeln, ne? Und oftmals ist es so, dass die bringen dann so ein, also entweder sie bringen einen Oberklugen mit, der sagt, ja, ich schaff das, ne? Also ja, ich hole da nochmal was für euch raus und so, ne? Die dann total enttäuscht sind, wenn sie es nicht hinkriegen, weil das ist ja manchmal auch so, wie du das beschreibst, wenn du irgendwo mit hingehst und es gibt nichts zu finden, es ist alles gut an dem Auto, das Auto ist in einem Top-Zustand, du kannst da gar nichts dran bemängeln. Wenn du jetzt sagst, ja, ich komme da hin und dann, jetzt hat er doch hier eine Schramme, da ein Steinschlag, da ein Dings, dann ist das ja durchaus etwas, wo du sagen kannst, ich hatte mir den ein bisschen besser vorgestellt, wäre schon schön, wenn sie mir die Sachen wegmachen oder vielleicht ein paar Euro erlassen, so, ne? Mal ganz blöd. Aber das ist halt so eine Enttäuschung, weil das viele so schnalzend um die Ecke kommen zu sagen, ja, also ich schaffe das schon noch, dass wir da nochmal 1.000 Euro runterhandeln, ne? Bei einem Smart für 14, weißt du? Wo du dann auch sagst, so, was denkst du denn, was für Margen auf so einem Smart drauf sind? Meinst du, wer verdient da in jedem Smart 5.000 Euro
oder was? Ja, das verstehe ich hier auch immer. Das denke ich, das ist mir auch mal ein Rätsel.
Ja.
Und
ja, auch, ist aber auch, ich habe das ja neulich mitgekriegt, da war auch jemand wegen des, kann man ja sagen, war ja jemand wegen des V12 da und hat den angeguckt und bla 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 und am Ende geben die halt ein Gebot ab, wo man dann sagt, hätte die mir das vorher gesagt, hättet ihr gar nicht kommen müssen.
Nö, hätte sie einen Termin sparen können.
Ja, genau. Ja, genau.
Ja. Ich habe auch, ja, ist halt so, wie es ist. Hier geht's, wie gesagt, das sind hier Liebhaberfahrzeuge und die kauft man sich zum Spaß. Und wenn man hier hinkommt, wird man das Geld schon haben. Das ist alles Quatsch.
Ne?
Ist und nochmal, ich mache das hier sehr gerne, aber nicht karitativ, das ist auch klar.
Nee, so weit bist du noch nicht.
Nee, wird doch nicht passieren.
Ein cooles Auto übrigens für diejenigen, die ein bisschen schmaleres Budget haben, was aus meiner Sicht aber trotzdem ein cooler Klassiker ist und irgendwo auch dadurch, dass er so eine unfassbare Laufleistung hat und so einen unfassbaren Zustand original, ist der Y10 Selectronic.
Ja, der wieder hier ist nach einem Jahr. Der ist so jetzt inzwischen schon überragende 17.600 Kilometer gelaufen in seinem Leben. Also nix. Das ist im Erstlack deutsches Auto. Das hat drei Vorbesitzer gehabt. Den habe ich hier verkauft an den jetzigen Besitzer von einem Jahr. Aber hat ihn gar nicht genutzt. Also irgendwie.
Sieht aus wie neu, ist auch innen, finde ich, wie neu. Ist auch innen von einer Qualität, bei der man durchaus sagen kann, ich glaube, wenn der normal gebraucht wird und nicht so geliebt wird, dann ist das auch schnell verlebt. Aber hier muss man echt gestehen, das ist schon eine sehr gute Verarbeitungsqualität, so auf dem ersten und ja, auf dem zweiten Blick. Und irgendwie sehr... Also gemütlich, irgendwie so avantgardistisch.
Ne? Vorne die ganzen, genau. Das ist alles echtes Alcantara dunkelblau.
Genau.
Und dann der Stoff, der ist ja innen drin blau, also mit blauem Teppich auch. Mhm. Der Stoff von den Sitzen, das erinnert mich immer an Küchenhandtücher.
Ja, stimmt. Ja.
So diese blau-weiß gemusterten.
Ja.
Und das ist so leicht fröhlich dadurch innen drin. Hat das CVT-Getriebe, also die stufenlose Automatik. Ich habe damals, wie ich den verkauft habe, der stand ja sehr lange, der war auch erst 16.000 gelaufen, wie ich ihn verkauft habe. Und hat einen riesen Service bei MF damals mit Getriebespülung, mit allen Flüssigkeiten, Reifen neu. Da ist ein Blaupunkt DAB-Radio in Hamburg drin, was so zum Baujahr passt auch. Dieses schöne, einfache mit DAB-Antenne und Freisprechen und allem drum und dran. Also tolles Auto. Und super City-Flitzer. Ne? Und lustigerweise musste er jetzt, wie er mir den gebracht hat, hat er jetzt gesagt, ja, wäre schon toll gefahren, auch auf der Autobahn. Er wäre überrascht so. Sehr entspannt und verbraucht halt auch nichts. Auch 5 Liter.
Ja, so. Ja, ich habe schon gesagt, das ist eigentlich was für denjenigen, der sagt, eigentlich hätte ich gerne einen Fiat Panda. Ja, aber,
mit Stil.
Aber vielleicht nochmal so ein Ding so obendrauf. So. Und das ist schon schön. Also das Auto, es sieht vor allem auch da, ne, der Begriff schrullig, vielleicht passt das nicht, aber ich finde es einerseits witzig, dass er diese matt-schwarze Heckklappe hat. So.
Das war ein Styling-Element damals.
Ich weiß, aber für jemanden, der das heute nicht kennt, der sagt ja, oh, war die mal kaputt und dann hast du leider so, wie sie vom Teilehändler kam, wieder eingebaut. So sieht's aus. Ne? Obwohl, und das ist ganz cool, sie ist an einer Seite durchs Waschen, Polieren, ist sie so ein bisschen durchpoliert und da wird er wieder hell.
Ja, ja.
Das ist ganz geil. Ja. Und dann hat er hinten drin den Aufkleber World Rally Champion 87, 88, 89, wo du so denkst so, aber nicht mit dem Auto, oder?
Nee, aber die Brüder, die im Showroom standen.
Ja. Ja, nee, Lancia, so eine geile Marke.
Für die damalige Zeit ist es schon so ein kleiner Luxus-Mini, in Anführungsstrichen. Also, schon cool. Da gab es noch coole Extras. Es gab zum Beispiel ein elektronisches Heizungssystem in der Digitalanzeige.
Ja, auch geil.
Und zu bestellen, wo du dann das eintippst und dann elektronisch.
Und trotzdem wird es nicht kalt.
Genau.
Ne? Also, genau. Ist leider doch nur die Heizung, aber dafür elektronisch.
Nee, der ist ja tatsächlich ist technisch sehr robust. Das ist ja im Endeffekt der 1100er Panda-Motor.
Und das Getriebe gab es ja auch im Panda, ne?
Das gab es auch im Panda Selecta.
Genau.
Der heißt das Elektronik.
Genau.
Panda Selecta hat das auch gehabt. Ich finde das auch gut, das fährt gut. Für die Stadt ist es mega hier.
Finde ich auch, also von daher ein cooles Auto und bezahlbar.
Ja, kostet 9,9.
Und wo wir gerade über die Getriebe reden.
Könnte theoretisch ein H-Kennzeichen haben, das hat er übrigens deshalb
macht
nicht,
ja
weil
Sinn.
Er eine grüne Plakette hat.
Ja, macht
und
ja keinen Sinn.
Mit dem Hubraum 160 Euro Steuern kostet.
Ja, ja. Wo du das gerade mit den Getrieben sagst, mir hat letzte Woche ein Kumpel von mir ein Auto geschickt, bei dem ich auch dachte, ach ja, das gab's ja auch. Übrigens, das Auto an sich weiß ich, nämlich vorweg, nicht deine Baureihe. Also SL R230, ja? Und die gab es in den ersten Baujahren mit dem 350er Motor und der Sequentronic. Entschuldigung. Ja, Weißt du, was das war? Es ist ein automatisiertes Schaltgetriebe, wo du sequenziell nach vorne und nach hinten schaltest. Es gibt einen Automatikmodus, der aber kacke ist, weil der natürlich lange nicht so komfortabel schaltet wie eine Wandlerautomatik, weil es ja ein automatisiertes Schaltgetriebe. Also an diesem Getriebe war eigentlich nichts begehrenswert, aber es gibt diese Autos tatsächlich. Also es gab 1, 2, 3, die das bestellt. Es ist wirklich ultra selten, weil das hast du keinem empfohlen, weil was willst du dem halt erzählen? Vor allem, wenn du dem halt sagst, ja, das ist ein sportlicheres Getriebe als ein Automatikgetriebe. Ja, das war, weißt du, wofür das war? Für diejenigen, die vorher ein SL 280 129er geschaltet gefahren sind. Weil du wolltest irgendwas anbieten, was nicht Automatik ist. Aber die Lösung war, und jetzt mal ganz blöd, wer den diesen 350er Motor kennt, ich hatte den ja auch, der kann ja nichts. Also er fährt mit 245 PS natürlich in einem R230 so, ja, geht, kann man machen, aber nicht geil. Und dann nützt es halt auch nichts, wenn du dann halt so ein rumpeliges Sequentronic-Getriebe da drin hast. Aber eigentlich trotzdem geil, diese Gesamtkomposition. Du siehst dieses Auto, guckst auf den Schaltknopf und denkst, warum steht der Basis in der Mitte?
Weil normale Gesamtposition, hier kommt nächste Woche, am Freitag, kommt ein Yellowstone-gelber CLK.
Ach ja, Cabriolet, stimmt.
Der,
ja,
320 ja, Diesel.
Den Wagen kenne ich ja.
Mhm. Einer schwarz-gelben Designio-Ausstattung innen drin und einem AMG-Paket und einem Schnickschnack.
Ja, ich habe witzigerweise.
Das ist ein Wertgutachten. Also der wird 24,9 kosten, der Wagen. Mhm. Das ist ein Wertgutachten dabei über 17.200. Mhm. Dass ich einfach, wenn es mir im Original in die Hände fällt, einfach Müll schmeißen werde. Mhm. Nicht, weil ich den Wagen teurer anbiete, sondern weil das Wertgut einfach scheiße ist. Weil der Gutachter in keinster Weise in den Gutachten irgendwo darauf eingeht, dass das Auto eine Sonderlackierung, Ausstattung und so weiter hat, sondern unter Berücksichtigung der Marktlage von CLKs ist bei dem Zustand 17.200 Euro der Wert. Das ist doch Bullshit, so ein Gutachten. Ey, ganz ernsthaft?
Ja, gut, da muss gut, ich hab jetzt muss man ja sagen, es muss ja der Richtige kommen, aber ich hatte auch jemanden,
da kommt der mit dem Richtige, ich drüber, wir haben schon einen angerufen.
Ich habe mit jemandem drüber gesprochen, der dann auch sagte, boah, ist aber auch speziell so in der Farbkombination. Da habe ich gesagt, naja, der Erstbesitzer war vielleicht BVB-Fan. Und dann sagte er, ja, dann macht's Sinn. So, ne? Ja. Biene Meier wird es nicht gewesen sein. Nee. Also, nee, passt aber auch.
Der jetzige Besitzer ist auch BVB-Fan. Deshalb hat die Zahlen auf dem Nummernschild sind übrigens 1909. Ich habe es ja gesperrt.
Musste ich übrigens lachen, jetzt wo ich das sage. Vielleicht nochmal eine Anekdote aus meinem früheren Verkäuferleben. Ich versuche mal den Namen nicht zu nennen, aber es gibt jemanden, der heißt so ähnlich wie, also ich sage jetzt mal so ähnlich wie Millionen-Michael, um seinen Namen nicht zu nennen, ne? Falls ihr das was sagt. Mhm. Hamburger, ja? Sehr, sehr unsympathischer Mensch. Und der hat damals, war er mal bei mir, wollte irgendwas und wollte dann sein Auto auch in Zahlung geben. Und der hatte ein SL 280. Aber natürlich mit einem 600 hinten dran stehen, ne? Das war ja auch immer gern gemacht, ne? So 129er SL 280, aber 600 da hinten drauf schreiben, ne? Und dann hatte der, weiß ich noch wie heute, der war außen 040 schwarz und innen hatte der von irgendjemandem gemacht gelb-schwarzes Leder. Und dann weiß ich noch, wir hatten so einen, der war total nett, einen ganz sympathischen, netten Dekra-Prüfer, der das Auto dann begutachtet hat für die Inzahlungnahme, ne? Und ich gehe so zu dem hin und sag, na, und wie ist das Auto? Und er sagt nur so, er hatte so einen Bart und hat den Mund immer nicht besonders weit aufgemacht beim Reden. Ne? Und sagt, naja, wem es gefällt, hier so mit dem Biene-Maja-Leder da drin. Aber das werde ich nie vergessen, Biene-Maja-Leder, ja. Weil das gelb-schwarz war, ja. Bin ich fast also gestorben.
Der CLK ist schon speziell, ne? Also
vor ja, allen Dingen also ich finde den optisch echt cool, weil er auch ja, AMG-Styling hat und so.
Geil.
Und dann eben dieser geile Motor eigentlich, ja. Weil, sorry, das war halt auch, finde ich, richtig und gut, ein 320 CDI in dem Auto, ja. Es macht Spaß.
Ja, ja.
Macht echt Spaß.
Ja, ja.
Der hat
ja,
Power, ne?
Ja, ja.
Muss man wollen, aber ich finde es cool.
Gut, den wollen, also der ist tierisch angeklickt gewesen direkt und es hat sogar einer aus Amerika sich gemeldet schon.
Aus Amerika?
Ja, aus den USA.
Aus Amerika?
Ja. Nee, das, also der Wagen hat einen riesen Rücklauf. Also deshalb, den verkauft man auch, ganz klar. Das ist ganz cool. Wo wir gerade bei Leder waren. Ich hatte
What about the diesel crisis?
Volvo, keine Ahnung, Volvo 740 Turbo, da hing ja der Dachhimmel runter, der hier steht.
Ja.
Den habe ich vorgestern zu Guido Mack gebracht,
ja.
Zum Sattler.
Ja.
Alter, das ist ja so eine schöne Sattlerei. Kennst du den Laden, ne?
Ja, 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 ja.
Wir sitzen auf dem Hof in der Kriegsstraße, auf diesem Autohof. Und Der hatte so eine Glasfront, der guckte auf den Hof da raus. Mhm. Das ist wirklich wunderschön. Mhm. Und der hatte da drin stehen einen Ferrari, eine Queen Mary, einen 365 GT 2 plus 2, 12-Zylinder. Da hatte er den Innenraum schon mal gemacht, da waren sie was am Nacharbeiten. Was für ein Traum, ey. Erstmal die Lederarbeiten da drin.
Ja, kauft den doch.
Der ist nicht zu verkaufen.
Ach so, trotzdem.
Du kannst ihn bei keine Ahnung, was in den kostet heute. Und der Wagen ist halt voll restauriert auch. Mhm. Was ein Traum. Und ich habe das in meine Nase reingehalten, wie das nach diesem Leder roch und diese schönen Teppiche. Und dann war nebenan mit mir, hat Guido Mack mit auf dem Hof noch eine Werkstatt gezeigt, wo ein paar Rolls-Royce stehen, die da gemacht werden. Und da haben sie mir auch einen Innenraum gezeigt von einem Rolls-Royce Shiny Eye Cabriolet mit grünem Leder innen drin. Also geil. Wirklich diese, ich habe mich wieder ein ganzes Mal mit so einem Sattlerkram beschäftigt. Das ist so schön, wenn du so Handwerker hast, die das so exakt arbeiten alles.
Weißt du, jetzt kommt Kontrastprogramm, Jens. Und ich habe mir diese Woche jedes Video angeguckt von Boberg. Kennst du Boberg? Boberg der Echte? Hm? Den kennst du nicht, ne?
Boberg
kennst du nicht, ne? Kennst du das nicht, ne? Das ist ein YouTuber. Kennst du nicht?
Nee.
Das ist ein, ja, ist halt aus Boberg und interessanterweise ist er jetzt im Moment mit einem W140 in, ich hätte fast gesagt Tanger, wie heißt das? Also in Marokko. Ich weiß es doch eigentlich, war da schon, naja, egal. Und hat ihn da komplett lackieren lassen und komplett satteln lassen. In so einer ganz, ganz kranken Kombination. Also innen pink, außen lila, schwarzer Farbton und so. Aber sehr, sehr geil, weil er einen so mit auf die Reise nimmt mit den Bekloppten dort vor Ort, die das natürlich alle für relativ kleines Geld einerseits machen und andererseits halt auch alle wirklich eine komplette Macke haben. Also die machen halt.
Ist das Ziegenleder oder?
Das weiß ich nicht so genau, aber das ist auf jeden Fall, ganz ehrlich, wenn du dir das anguckst, schick dir das mal. Am Ende wirst du es dir angucken und wirst sagen, okay, das ist, eigentlich ist das geil. Also das Auto, wenn er hier ist, ich würde den mir gerne mal ansehen, es ist so krank, ich zeig dir gleich mal Bilder.
Ja, aber das hat ja jetzt nichts mit der Arbeit von Guido Mack zu tun.
Nein, deshalb sage ich ja, es ist komplett, also es hat gar nichts damit zu tun. Überhaupt nichts, ja. Ich weiß, dass das Hamburger Präzisionsarbeit ist. Ich glaube nur, da liegen halt auch Nullen dazwischen. Wahrscheinlich. Aber hier geht es ja nur um das Prinzip, mit so einem Auto dahin zu fahren nach Marokko und das da machen zu lassen und die wieder mitzunehmen, weißt du? So,
ach so,
der ist halt für YouTube, ne?
Der Guido Mack kriegt direkt danach wieder ein Volvo von mir, wenn der fertig ist. Dann ist es aber ein 760 in halblang DDR-Regierungsfahrzeug.
Ach ja, die Bilder hast du auch gepostet, ja.
Genau, bei dem blauen halblang hängt nämlich auch hinten der Dachhimmel.
Okay.
Und das ist dann die nächste Volvo-Angriffsstelle sozusagen.
Ach hey.
Auch bei dem 47 bin ich wieder genau. Wenn man da reinguckt, denkt man, es wäre ja schwarz, der Dachhimmel. Mhm. Ist er aber nicht. Das ist so ein Grauton.
Okay.
Und es wird jetzt auch nicht schwarz gemacht, sondern Guido bestellt exakt diesen Grauton. Das ist genauso wieder aussieht wie vorher.
Ja, cool.
Wie sich das gehört. Der fährt cool. Übrigens überraschend gut, dieser 740 Turbo. Ich war nochmal, also Wahnsinn. Der hat richtig, das ist ja der Motor, da steht er hier vor uns, der olle B230er, der sich im Standgas immer so schüttelt. Da denkst du immer, du hättest Zündaussetzer, der wäre kaputt. Und mit dem Turbolader, der, das hast ja diese Anzeige, das setzt ja auch in jedem Gang schön sanft ein. Der hat so einen sanften Druck und fährt so, ey, unglaublich, wie geil das Auto fährt. Aber der ist auch nur 113.000 Kilometer gelaufen. Das hat nichts ausgelutscht, nichts kaputt, nichts. Ich war total fasziniert, wie das Auto gefahren ist. Toller Wagen wird den mal kauft.
Tja.
Ne, bin ich mal gespannt.
Aus einer Zeit, in der die Volvos noch Volvos waren. Ne?
Ja.
So, sanfter Druck. Heute Schmidt-Spiele international. Deutsche Klasse. Power-Trumpf. Zack, 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 zarab. Ich ziehe heute mal als Erster. Mal gucken. Mir mal wieder was Lustiges einfällt. Hier.
Von wann ist es denn?
Du, da, absolut 90s. Absolut 90s.
Absolut 90s, ja.
Oha, also deutsche Klasse, das sind deutsche Autos. Ist das ein Drecksteil, ey. Auch ein komplett vergessenes Auto. Also in der Art. Ja, naja, egal. Also, deutsche Mittelklasse mit italienischem Ausstattungspaket. Ist easy, ne?
Ein Ford Gear.
Ja, was für einer?
Was könnte es für ein Gear sein? Mondeo?
Ja, tatsächlich.
Echt?
Ja, und zwar der erste Mondeo. Der allererste Mondeo.
Tatsächlich,
ja.
Gab es noch als Gear. Das Gear ist nämlich irgendwann, das gab es noch nicht mehr
lange. Nee.
War im Schluss dann.
Da konnte auch keiner mehr was mit anfangen.
Nee,
und Gear hat wahrscheinlich auch gesagt, wisst ihr was, eure Autos sind so scheiße, lasst uns doch mal raus.
Das ist ja früher, falsch. Und dann Gear ist ja mal von Ford gekauft worden.
Ja, alles also gut.
Gear ist ja ein italienischer Karosserie.
Genau.
Man kennt ja Karmann Gear auch, den VW und so. Und deshalb
genau.
War das Ford. Und dann war es nur auf einer Ausstattungslinie jahrelang.
Und eben nicht Karmann Gia, weil, wie wir ja immer wieder gelernt haben, es GA heißt eben auch nicht Spaghetti, sondern Spaghetti.
Genau.
Und hier aber ganz schlimme Variante, irgendwie ein 66 kW Mondeo. Alter, das muss man ja wirklich sagen, die Autos hast du vergessen, ne? Den ersten Mondeo.
Die fahren ja auch nicht mehr.
Nein, gibt auch keinen Grund, sowas noch zu fahren.
Ach so.
Da ist ja dann fast der letzte Mondeo. Naja. Du musst ja ziehen. Gib mir hier die Karten. Ich denke, warum soll ich die Karten nochmal nehmen? Viel Spaß. Vielleicht wird es ja auch ein einfacher Tipp. Bestimmt auch so eine. Naja, mal gucken. Also Jens hat auf jeden Fall weit aufgerissene Augen. Also ganz so schlecht scheint das Auto nicht zu sein. Ach, ja, doch nicht. Und?
Boah, das fällt mir echt schwer, dir einen Tipp zu geben.
Ja? Deutscher Massenhersteller?
Ja.
Opel?
Ja.
Okay, komm, ist ja schon mal gut. Ein Vectra?
Nein.
Calibra sicherlich auch nicht?
Nee.
Corsa?
Ja.
Ja?
Ja, Opel Corsa GSI.
Ah, ja. Aber das ist das überhaupt einer, wenn ich das auf dem Bild sehe?
Nein.
Mit den Radkappen nicht?
Nein, das ist keiner. Das ist so ein Scheißspiel, wo Bild und wo nichts zusammenpasst. Das ist Quatsch hier.
Weißt du, das...
Also ist der Corsa wirklich 3,73 Meter lang? Damit
klingt fast ein bisschen lang.
Groß,
ne? Damit wäre er so länger als die R-Klasse, ne?
Ja, kann sein. Da sieht man mal, was für ein schlaues Konzept die A-Klasse war.
Ja, oder was für ein schlechtes Kartenspiel wir hier haben. Aber
beides.
Aber ein Corsa GSI, muss ich gestehen, Variante
GSI sieht
hier
anders aus. Der hat so eine voll lackierte Stoßstange, auch mit so Zusatzscheinwerfern von unten drin. Und auch ganz andere Felgen, sieht ganz anders aus. Wie auf dem Bild da.
Ja. Ja, leider. Aber das war ein richtig flinkes Auto damals, ne? Also ein Corsa GSI.
Wahrscheinlich.
Ich finde, ja, wahrscheinlich bist du nie gefahren. Aber ich finde, so ein Auto in einem Spitzenzustand würde hier mal gut reinpassen. Aber es gibt die einfach nicht, ne?
Nee.
Also es gibt sie wirklich nicht. Die sind dann ja
zweite
Hand, dritte Hand und dann Baumauto. Ja, ist so.
Das ist ja auch das Schicksal der A-Klasse eigentlich. Ist auch ein Verbrauchsauto.
Ja.
Die gibt es wie Sand am Meer für 500 Euro auf eBay und fährt aus.
Ja, genau. Und tatsächlich, die schleppen sich von TÜV zu TÜV mittlerweile. Und ist eben auch ein Auto, mit dem du mit der Familie, also wenn du einmal so eine A-Klasse hattest, ne, dann kannst du eigentlich nur noch dieses hohe Sitzen ab. Das ist ja
hier
sofort.
Im Alter ist es angenehm.
Ist doch so, ne?
Und der Überblick ist ja auch überragend. Auch mit den weit runtergehenden Fenstern sitzt ja, das ist Wahnsinn, das Auto.
Ist ja wirklich so.
Ja, das ist. Ey, könntest du so immer noch bauen. Ist ja ich hatte gerade wieder mit einem das Thema BMW i3, wo du sagst, ja, warum baut man den nicht? Weißt du, was wolltest du? Ne?
Ja, weiß ich, aber so richtig BMW-DNA transportiert er nicht.
Darum geht es gar nicht. Das ist einfach ein top gemachtes Elektro.
Das ist richtig. Aber
mit ganz tollen Ideen.
Ist richtig.
Und jetzt gibt es einen Bericht gelesen. Da hat sich jemand einen Gebrauchten gekauft mit 180.000 Kilometern.
Mhm.
Und dann haben sie haben sie die Akkus getestet. Und der hat noch eine Kapazität von über 80%.
Ja.
Und das ist relativ problemlos. Und es gibt jetzt einen Hersteller, ich habe den Namen gerade gar nicht auf der Pfanne.
Die überarbeiten, ne?
Ne, da kannst du einen neuen Akku-Pack kaufen.
So.
Mit einer neuen Software auch.
Mhm.
Das Ding hat mit diesem Akku-Pack irgendwie dreifache Reichweite plötzlich. Und hat 10 Jahre Garantie.
Ja.
Auf den Akku-Pack.
Ja. Also der Innovation darf man da schon vertrauen, dass es da deutlich mehr gibt, als man denkt.
Das ist ja eine nachhaltige Geschichte. Also
ja.
Die A-Klasse ist extrem nachhaltig, verbraucht wenig, fährt immer noch zeitgemäß, so hat alles. Und so ein BMW i3 ist das auch. Ja, wenn man dann so ein Akku-Pack da reinbaut und das Ding hält wieder 10 Jahre, wo ist das Problem?
Jens, es wird Zeit für einen Elektroauto-Podcast.
Nee, gar nicht, überhaupt nicht. Aber
nein, es ist trotzdem ein Bestandteil der Mobilität und einer, der tatsächlich am Ende in der Konstellation auch nachhaltig ist, weil du hast ja vollkommen recht, als Auto ist das Auto ja nicht scheiße.
Gar nicht, das ist total geil gemacht, innen drin mit geilen Materialien auch. Und auch das Außendesign, ein i3 sieht immer noch nicht alt aus, obwohl er schon 14 Jahre alt ist.
Ja, weißt du? Ja, gut, er war ja auch spacig, ne?
Ja, nee, ja, er war einfach, das war ein kluges Ding.
War eine eigene Idee, ja, genau. Na, mal gucken, ob das dann einem EQS und EQE auch so geht. Ganz sicher nicht, würde Jens jetzt sagen.
Dem EQE und EQS? Mhm. Da kann ich dir schon versichern, dass das nicht so sein wird.
Ach, das sind Future Classics.
Die sehen jetzt schon alt aus.
Gar nicht. Die sehen voll spacig aus.
Bananen, die gebogenen.
Gut, apropos Bananen, ich gehe jetzt einkaufen. Jens, dir ein schönes Wochenende, euch eine schöne Woche und bis bald.
Tschüss.
Liebe Hörer, um unsere Gratis-Aufkleber zu bestellen, schreibt mir gerne eine E-Mail an frank@2aus11.de. Falls ihr Wünsche, Fragen oder Anmerkungen habt, genau dort sind sie gut aufgehoben. Ansonsten schreibt mir auch gerne über den Messenger von Facebook oder Instagram. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung bei Google oder bei Facebook. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Also bis dahin, macht's gut.